Wir hören heute eine Geschichte, bei der sich zwei Menschen begegnen. Aber um ein vollständiges Bild zeichnen zu können, möchte ich erklären, aus welchen zwei Orten diese zwei Personen kommen. Es prallen nämlich zwei Welten aufeinander. Und ich sage bewusst aufeinander prallen, weil die zwei Welten unterschiedlicher nicht sein könnten. Was sind das für Welten? Die eine Welt ist die für uns sichtbare Welt. Die Welt, wie wir sie kennen. Mit uns Menschen, mit all den Tieren, mit den Bienen auf dem Feld, mit Sonne, Mond und Sternen, mit den Bergen und den Seen. Eine wunderbare, eine wunderschöne Welt. Und doch spricht die Bibel davon, dass wir in der Dunkelheit leben. Wie kann das sein? Ein kleines Beispiel soll Aufschluss geben. Zwillinge unterhalten sich im Mutterleib. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitteschön aussehen? Ja, so ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier drinnen. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen und herumlaufen. Wir haben doch die Nabelschnur, da können wir doch nicht herumlaufen. Und die ist doch viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie jemand zurückgekommen vom Leben nach der Geburt. Mit der Geburt ist alles zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist denn die bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie was gehört. Doch, wenn du manchmal ganz still bist und leise, dann hörst du sie singen und unsere Welt berühren. Dieses Beispiel spielt noch mehr an, aber es kommt zu dem, auf das ich raus will, und zwar der Kontrast. Der Kontrast zwischen unserer sichtbaren Welt und der anderen Welt. Jetzt seid ihr schon neugierig, was die andere Welt ist. Die andere Welt, von der ich spreche, ist die himmlische Welt, das Reich Gottes. In der Bibel dürfen wir von diesem Reich Gottes lesen. Zum Beispiel schon im Psalm 145, Vers 13 sagt David: Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten, deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Es ist ein Reich mit anderen Maßstäben. Der Kleinste wird der Größte sein, lesen wir im Lukas-Evangelium. Zusammenfassend ist es Gottes Königsherrschaft voller Freude, voller Friede und voller Liebe. Jetzt ist es aber so, dass wir von dem Reich Gottes in unserer Weltgeschichte nicht allzu viel mitbekommen. Die Liebe fehlt oft in den Beziehungen. Die Starken werden stärker, die Reichen werden reicher. Der Friede ist ein schier unerreichbares Ziel auf der Welt. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Als Christ habe ich eine Hoffnung, die über das Leben hier hinausgeht. wie für ein ungeborenes Baby das Leben nach der Geburt unvorstellbar ist. Aber es ist eine Realität und Gott will, dass wir diese unsichtbare Realität kennenlernen und erfassen. Aber wie? Wie soll man einem Embryo erklären, wie das Leben nach der Geburt ist? Ja, das Erklären wäre ja nicht mal das Problem. Jeder von uns könnte bestens von dieser Welt hier erzählen. Aber wie kommen wir in den Bauch? Und wie kommunizieren wir? Das Gute ist, was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und so wurde das Unsichtbare sichtbar für uns. Derjenige, der am besten vom Reich Gottes erzählen kann, nämlich Gott selbst, wurde Mensch und kam zu uns. Gott wurde Mensch. Und jetzt sind wir bei der ersten Person in unserer Geschichte, bei Jesus. Wer ist Jesus? Jesus ist das sichtbar gewordene Bild des unsichtbaren Gottes. Das steht im Kolosser 1, Vers 15. Er ist der Sohn Gottes. Das lesen wir in Markus 1, 11 bei der Taufe. Er existiert schon seit aller Ewigkeit. Er unterscheidet sich von Gott und doch ist er selbst Gott. Steht im Johannes 1, 1. Wer ihn gesehen hat, hat Gott selbst gesehen. Johannes 1, 18. Er schuf das Universum. Er war bei seinem Vater im Reich Gottes und kam dann als Mensch auf die Erde. Darum heißt es auch von ihm, dass er das Wort ist. Gott redet. Ich kann euch heute etwas über Gott sagen, weil ich Jesus kenne. Niemand hat Gott je gesehen, aber Jesus kam auf die Welt und hat ihn uns Menschen bekannt gemacht. Als Jesus in unsere Welt kam und begann vom Reich Gottes zu erzählen, war er wie ein Licht in der dunklen Welt. Wir haben das heute schon gesungen. Er fiel auf, er lebte sozusagen ein Leben über den Durchschnitt. Und die Menschen bekamen Interesse. Wie konnten sie auch anders? Blinde sehen, Lahme gehen auf einmal, Aussätzige werden gereinigt und Tote werden zum Leben erweckt. Und dadurch glaubten wirklich viele an seinen Namen. Aber viele waren auch einfach nur neugierig, auf der Suche nach einem Spektakel. Kurz vor unserer Geschichte lesen wir das. Und Jesus kann aber in das Innerste des Menschen hineinschauen. Niemand braucht ihn etwas über den inneren Zustand des Menschen etwas zu sagen. Er weiß, ob der Glaube nur vorgetäuscht war oder echt. Und so weiß Gott heute noch, ob dein Glaube echt oder nur vorgetäuscht ist. Und ein Mann will alles ein bisschen genauer erfahren. Er geht allein zu Jesus bei Nacht, in der Dunkelheit. Und was Jesus zu ihm sagt, ist eine Botschaft, die nicht nur sein Leben verändert hat, sondern es ist eine Botschaft, die unser aller Leben verändern kann. Von Jesus Christus. Und es ist die gute Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Und so können wir jetzt gemeinsam die Bibel aufschlagen im Kapitel 3 im Johannesevangelium. Da lesen wir gleich im ersten Vers: Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Kommen wir zur zweiten Person. Sein Name ist Nikodemus. Nikodemus ist ein Jude aus der Oberschicht, ein Pharisäer einer bekannten Jerusalemer Familie. Was ist ein Pharisäer? Ein Pharisäer, die wollten alles richtig machen. Sie achteten genau auf die Einhaltung des Gesetzes und auf die mündlichen Traditionen. Sie waren abgesondert, unantastbar für einen Otto-Normaljuden. Sie kannten die Schrift, die Tora und die Propheten in- und auswendig. Die Leute damals dachten sicher, wenn jemand in den Himmel kommt, dann ein Pharisäer. Und es heißt dann weiter, dieser kam zu ihm bei Nacht. Die Pharisäer waren kritisch gegenüber Jesus. Vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig auf seine Aufmerksamkeit, die er vom Volk bekam. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er allein bei Nacht zu Jesus kommt. Aber es spiegelt auch seine innere Situation wider. Denn obwohl er alles wusste und obwohl er genauestens auf die Einhaltung des Gesetzes achtete, stand er in der Dunkelheit. Lesen wir weiter. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Mit diesem Satz kam Nikodemus zu Jesus. Er nennt ihn Rabbi. Das ist eine höfliche Anrede und heißt Lehrer oder Meister. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass die Pharisäer sich doch schon einige Gedanken über Jesus gemacht haben. Sie kommen zu dem Ergebnis: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Sie sahen ja auch, dass Jesus eine ganz besondere Person war. Ja klar, sie sahen ja auch seine Zeichen und Wunder, wie er einen Lahmen berührt und wie der auf einmal aufstehen kann und gehen kann. Und sie wussten, nur wer von Gott kommt, kann solche Zeichen tun. Aber es blieb beim Wissen. Was bringt es dir, wenn du viel Wissen hast? Es bringt dir vielleicht Ruhm, es bringt dir vielleicht Anerkennung. Im Berufsleben genauso wie in der Gemeinde. Aber ist Wissen das Ziel aller Dinge? Ist es das, was wirklich Erfüllung bringt? Nein. Darum kommt dieser Pharisäer auch zu Jesus, weil er irgendwie merkt, dass Jesus eben gerade nicht nur ein weiterer Lehrer ist mit neuen Informationen, sondern, wie wir schon gehört haben und später noch genauer lesen, ist Jesus der Sohn Gottes, der uns ewiges Leben schenken kann, wenn wir an ihn glauben. Und das ist ein Unterschied. Die Pharisäer standen eben wie die meisten Menschen in der Dunkelheit, trotz ihrem Wissen. Sie schauten nur auf diese Welt, auf ihr Wissen, auf ihr Ansehen beim Volk. Sie sahen auf Jesus und sahen nur einen Lehrer, von Gott gekommen. Sie waren blind. Und ein paar Verse später kommt dann auch schon die Erklärung für ihr Verhalten. Springen wir zum Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht ist Jesus. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Nikodemus steht also wie seine Freunde in der Dunkelheit. Aber er ist der Einzige, der es wagt, zu Jesus zuzugehen. Jesus das Licht. Deshalb sind auch wir jetzt am besten Weg, mehr zu erfahren. Lesen wir weiter in Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, nehmen wir es mal, wie es hier steht. Wir müssen von Neuem geboren werden, damit wir das Reich Gottes sehen. Also das reine Wissen, dass Jesus von Gott kommt, dass Jesus ein besonderer Mensch war, wie wir es oft hören, dass er ein guter Mann war, bringt dir nichts. Nikodemus, dir fehlt noch etwas. Du musst von Neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes nicht einmal sehen. Du kennst bis jetzt nur den Mutterleib, Nikodemus. Nikodemus, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so selbstsicher, fragt Jesus, lesen wir in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Echt jetzt? Von einem Pharisäer, einem Obersten der Juden, eine solche Frage? Aber andererseits bin ich froh, dass er jetzt nicht einfach sagt, ah, okay, danke Jesus, jetzt weiß ich Bescheid, weil sonst würde ich jetzt ziemlich blöd dastehen. Ich bin froh, dass das Gespräch weitergeht. Jesus macht sich auf jeden Fall nicht lustig über Nikodemus. Man muss eines bedenken. Jesus hat ein kleines Problem. Er spricht eigentlich ständig von Dingen, die wir Menschen nicht kennen. Und so muss er immer wieder Bilder verwenden, Vergleiche verwenden. Und sagt jetzt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Aus Wasser und Geist geboren. Was heißt das jetzt schon wieder? Es heißt einmal grundsätzlich, leg alles auf die Seite, Nikodemus, was du denkst zu wissen, weil deine Gedanken sind einfach menschlich. Ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden und du denkst, wie komme ich zum zweiten Mal in den Leib meiner Mutter? Nikodemus, es ist eine ganz neue Art, geboren zu werden. Keine menschliche Geburt. Nein, es ist eine göttliche Geburt. Eine Geburt aus Wasser und Geist. Es ist eine Geburt, die uns zuerst reinigt wie Wasser und die uns dadurch ein neues Leben geben kann. Damit wir das Reich Gottes überhaupt erst einmal wahrnehmen können und dann sogar hineingehen dürfen. Wasser ist ein Bild für Reinheit in der Bibel. Schon im Alten Testament sagt Gott zu seinem Volk, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Das lesen wir im Hesekiel 36, Vers 25. Gott ist ganz rein. Es gibt nicht annähernd ein passendes Bild, um seine Reinheit zu beschreiben. Wenn wir jetzt eine weiße Wand hernehmen und sagen, so rein, so heilig ist Gott. Und wir nehmen eine schwarze Farbe und besprengen die weiße Wand mit der schwarzen Farbe. Dann sehen wir den Kontrast. Dann sehen wir die Unreinheit auf der weißen Wand. Aber wir können es uns immerhin noch vorstellen, dass wir sündigen Menschen zu einem heiligen Gott kommen, das geht einfach nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Jetzt sage ich eigentlich, weil Gott es geschafft hat, einen Weg zu finden, dass wir sündigen Menschen zu ihm kommen können. Er schenkt uns zuerst einmal Wasser, das uns reinigt. Aber das ist erst der erste Teil. Es ist ja eine Geburt aus Wasser und Geist. Zuerst werden wir gereinigt und dann kommt noch der Geist ins Spiel. Gott sagt dann weiter zu seinem Volk im Hesekiel, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott will uns ein neues Herz geben. Das steinerne Herz will er uns wegnehmen. Ein Stein ist ein so gutes Bild für ein totes Herz. Es ist einfach tot, die könnten jetzt fallen lassen und es wird nichts passieren. Boden, ja. Aber nicht im Stein, nicht im Herz. Und er will es ersetzen durch ein fleischernes Herz, durch ein lebendiges Herz, das schlägt und uns am Leben erhält. Und der Geist gibt uns dieses neue Leben, diese neue Geburt. Und das Leben, das er uns gibt, ist lebendig. Das alte Leben wirkt im Vergleich wie ein Stein. Und wieder kommt Jesus darauf zurück, dass diese Geburt uns nur Gott schenken kann. Im Vers 6 lesen wir, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Aus der neuen Genfer Übersetzung, eine moderne Bibelübersetzung, heißt es, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Auf gut Deutsch, wenn ich sagen darf, eine Kuh bringt eine Kuh auf die Welt, ein Schaf bringt ein Schaf auf die Welt, aber ein Mensch bringt ein Mensch auf die Welt. Aber geistliches Leben kann uns nur der Geist geben. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen oder gar hineingehen können, wenn du auf deine eigenen Wege vertraust. Wenn du auf deine eigenen positiven Werke schaust, wenn du sagst, ich bin kein schlechter Mensch, ich habe immerhin eine bessere Lebensweise als meine Freunde und Freundinnen. Es bringt dir auch nichts, wenn du ab und zu oder sogar regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Wenn du sagst, ich weiß alles über Jesus, ich weiß alles über den Glauben an Gott. Diese Sachen fallen alle unter die Kategorie natürliches Leben. Und da können sogar christliche Aktivitäten hineinfallen, die grundsätzlich gut sind, aber wegen denen kommt man nicht in den Himmel. Frag dich mal wieder ganz neu, warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum lese ich in der Bibel? Warum bete ich zu Gott? Warum sitzt du heute hier? Ist es schon eine Tradition geworden? Gehen die Eltern vielleicht immer in den Gottesdienst und du gehst mit? Triffst du gern nette Menschen am Sonntag? Es gibt viele Gründe. Aber sie bringen dir nicht das Seelenheil. Und Gott weiß, ob dein Glaube echt oder nur vorgetäuscht ist. Wie wir gelesen haben, war Nikodemus ein Pharisäer. Er wusste wahrscheinlich noch viel besser als du und ich Bescheid. Und auch sein Leben war nicht nur ein bisschen religiös. Sein Glaube war sein Lebensunterhalt. Er besuchte den Gottesdienst regelmäßig. Die Gesetze Gottes kannte er in- und auswendig. Das Gebet war Bestandteil seines Lebens. Aber was hat es für einen Sinn? Jesus musste sogar zu Nikodemus sagen, dein Wissen bringt dir nichts, weil deine Gedanken menschlich sind. Dein Tun und Machen haben keinen Wert, weil du dich nicht selbst erretten kannst, weil du dich nicht selbst von deinen Sünden erlösen kannst. Natürliches Leben bringt eben immer nur natürliches Leben hervor. Vers 7 lesen wir, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist menschlich nicht erklärbar, wie man aus dem Geist geboren wird. Aber doch ist es eine Realität wie der Wind. Wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen und sehen bei einem Sturm, wie sich der Baum krümmt, dann weiß jeder, das ist der Wind, obwohl er ihn nicht sieht. Und genauso geschieht es mit der neuen Geburt. Wir sehen sie nicht, aber was wir sehen, sind die Auswirkungen im Leben. Auf einmal liegt der Baum am Boden. Die Ursache ist der Geist. Das Böse will man nicht mehr tun. Man will Jesus ähnlicher werden. Eine einfache Frage, die du dir selber stellen kannst, ist: Was wäre, wenn Jesus einfach tot wäre, wenn es ihn nicht geben würde? Würde sich etwas in deinem Leben verändern? Würdest du etwas vermissen? Was würde dir fehlen? Nikodemus ist jetzt komplett sprachlos. Er bekommt jetzt nur noch eine kurze Frage aus dem Mund. In Vers 9: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus wusste genau, was er redete, weil er es nicht vom Hörensagen kannte, sondern selbst gesehen hat. Er hat ja schon seit aller Ewigkeit her bei Gott gelebt und ist derjenige, der vom Reich Gottes herabgekommen ist. Aber die Menschen glaubten nicht, was Jesus sagte. Sie glaubten ihm die irdischen Dinge nicht. Wie sollen sie ihm dann die himmlischen Dinge glauben? Aber ist euch etwas aufgefallen? Jetzt kommt ein interessantes Wort mit ins Spiel, nämlich Glaube. Nikodemus kam mit Wissen. Jesus fordert ihn jetzt auf, zu glauben. Und jetzt gibt Jesus uns ein interessantes Beispiel im Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So wie die Schlange erhöht wurde, so muss der Menschensohn erhöht werden. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Israeliten waren gerade auf dem Weg von Ägypten zu ihrem verheißenen Land. Und sie mussten das Land der Edomiter mit einem weiten Bogen umgehen, weil sie nicht durch ihr Land gehen durften. Und da lesen wir dann im 4. Mose 21 ab Vers 5. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zur ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Wenn die Israeliten nicht sterben wollten, dann konnten sie auf die Schlange blicken. Und sie waren geheilt. Ich glaube, von daher kommt auch das Logo einer Apotheke. Es ist auch eine Schlange um eine Stange. Und in eine Apotheke können wir auch gehen, um Medikamente zu bekommen. Sie mussten nicht auf die Schlange schauen. So wie wir auch nicht in eine Apotheke gehen müssen, um Medikamente zu bekommen, wenn wir krank sind. Es war ein Akt des Vertrauens, ein Akt des Glaubens, den sie gingen. Es war nicht die Schlange, die ihnen Heilung brachte, sondern Gott selbst. Indem sie auf die Schlange schauten, vertrauten sie auf Gott und auf seine Macht, sie zu heilen. Sie konnten sich auch entscheiden, nicht auf die Schlange zu schauen, aber das hieß für sie, den sicheren Tod zu wählen, weil sie dadurch auch Gott ablehnten. Und jetzt ist es nicht nur eine Schlange, die erhöht wurde, sondern auch der Sohn des Menschen. Auch er wurde erhöht, nicht auf einer Stange, sondern auf dem Kreuz. So wie die Israeliten an Gottes Macht, sie zu heilen, glauben mussten, um am Leben zu bleiben, so müssen wir im Glauben auf Jesus und auf sein Erlösungswerk am Kreuz schauen und wir bekommen das ewige Leben. Wir können uns auch entscheiden, nicht auf Jesus zu sehen, aber das heißt für uns, den Tod zu wählen, weil wir dadurch Gott selbst ablehnen. Es ist nur der Glaube, der zählt, nicht mehr und nicht weniger. Der nächste Vers fasst alles perfekt zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der bekannteste Vers in der Bibel, nicht ganz ohne Grund. Er erzählt die gute Botschaft in einem einzigen Satz. Gott liebt die Welt und das ist der springende Punkt. Gott liebt uns. Er liebt uns Menschen. Er liebt nicht das Weltsystem, die Welt selber, sondern er liebt dich persönlich und er will dich erretten. Wir können sagen, danke Herr, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Er möchte nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht und getrennt von ihm leben muss. Er liebt uns so sehr, dass er den einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Und das ist ein Opfer, das wir uns nicht vorstellen können. Aber Gott ging dieses Opfer für uns ein. Er möchte, dass wir das ewige Leben bekommen und in sein Reich hineingehen dürfen. Und was müssen wir dafür tun? Wir müssen dafür auf Jesus schauen und daran glauben, dass er und nur er uns das ewige Leben schenken kann. Ich stellte euch die Frage, warum gehst du in den Gottesdienst? Warum betest du zu Gott? Warum liest du in der Bibel? Der Grund sollte schlicht und einfach sein, dass du an Jesus glaubst und dass du eine Freundschaft mit ihm haben willst und ihn einfach besser kennenlernen willst. Wenn du betest, dann redest du mit Jesus. Wenn du die Bibel liest, dann hörst du seinen Worten zu. Und wenn du in den Gottesdienst gehst, dann triffst du seine und deine Familie. Dann erlebst du, dass das Reich Gottes jetzt schon zu sehen ist. Wenn du in deiner Bibel-App das Wort Reich Gottes eingibst, dann wirst du merken, dass viele Verse schon von der Gegenwart sprechen, dass es nicht nur etwas ganz Zukünftiges ist. Du kannst das Reich Gottes jetzt schon sehen, wenn du nach links und rechts schaust, in der Gemeinschaft. Denn das Reich Gottes ist innerhalb von uns. Im Gebet verändern sich die Maßstäbe. Großes wird klein und Kleines wird groß. Und im Wort Gottes lernen wir vorwärts zu schauen auf das Reich Gottes. Gott weiß, ob dein Glaube echt oder nur vorgetäuscht ist. Er gibt dir jetzt die Chance, auf Jesus zu schauen und an ihn zu glauben. Im Vers 17 lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet ist. Gerichtet sind wir ohnehin schon. Wir sind wie ein Israelit, der von einer Schlange gebissen wurde. Uns hat die Schlange auch schon längst gebissen. Wir haben gehört, dass wir in der Dunkelheit leben. Auf uns wartet nichts anderes als der Tod. aber du hast die Chance, jetzt auf Jesus zu schauen. Ergreife sie. Mit dem Vers 18 möchte ich abschließen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes.